Und in Gaustadt ist eben 1856 zunächst dieser Verein zur Förderung der Wasserkraft gegründet worden. Das heißt, ja, man hat zunächst mal überlegt, wie können wir denn überhaupt Energie erzeugen? Und das war der erste Schritt. Und 1858 dann hat die Textilfabrik die Baumwollspinnerei und Weberei Bamberg, wie sie hieß, obwohl sie in Gaustadt angesiedelt war, dann die Produktion aufgenommen. So in etwa war das. Interessant ist nur noch von der Gründung aus betrachtet, dass eben der Herr Krackhardt, den Sie auch schon erwähnt haben, dass der wohl offensichtlich für das nötige Kapital zusammen mit anderen, auch zusammen mit Banken gesorgt hat, während es ein Ingenieur war, Ludwig August Riedinger, der ursprünglich aus Augsburg kam, beziehungsweise war eigentlich ein württembergischer Handwerkersohn, so ein richtiger Tüftler, so ein schwäbischer Tüftler. Der war zuerst in Augsburg und ist dann irgendwie in Augsburg so ein bisschen gemobbt worden, würde man heute sagen. Auf jeden Fall ist er dann weggegangen von Augsburg, ist nach Bayreuth gekommen und dann später hier nach Bamberg. Und den hat man, oder Gaustadt, den hat man also engagiert, dann hier von der technischen Seite das Ganze aufzubauen. Die Fabrik hat dann so im Sommer 1858 die Produktion aufgenommen. Die ersten 10, 25 Jahren waren vielleicht gar nicht so sehr erfolgreich. Also da wird so in der Literatur immer wieder von auch Krisenerscheinungen gesprochen. Also es war ja dann der Bürgerkrieg in den USA. Man hatte dann wohl offensichtlich auch Schwierigkeiten, da Baumwolle dann teilweise zu bekommen. Es war der Deutsch-Französische Krieg und so weiter. Also die ersten Jahre, soweit wir da informiert sind, waren jetzt nicht ganz so erfolgreich. Aber ab 1880, 1885, und das sieht man auch sehr deutlich an der Bebauung, nimmt also die Bebauung des Unternehmens dann in Gaustadt sehr deutlich zu. Also es werden Fabrikgebäude gebaut, dem Unternehmen geht es offensichtlich gut. Und diese Zeit von 1885 ungefähr bis 1914 ist sicherlich schon so eine Blütezeit dieses Unternehmens. Über den Ersten Weltkrieg, da wissen wir im Moment relativ wenig, ganz einfach deshalb, weil das sozusagen auch nicht jetzt im Fokus unseres Forschungsinteresses bisher war. Wichtig ist dann wieder das Jahr 1927, also Sie wissen ja, Weimarer Republik war ja schon eine sehr stark auch von Krisen geprägte Zeit und es gab eben auch Wirtschaftskrisen und auch die Textilindustrie wurde von diesen Krisen erfasst und es kam dann zu Zusammenschlüssen innerhalb der Textilindustrie. Das war also nicht eine Erscheinung nur hier dieses Raumes, sondern insgesamt, und 1927 ist es dann zur Fusion gekommen, einer Baumwollfabrik in Erlangen, hier mit Gaustadt, und seitdem heißt es eben Baumwollindustrie Erlangen, oder hieß es Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg, kurz ERBA. Und zu diesem Unternehmen haben dann aber auch noch weitere Unternehmen gehört. Also wir haben einen Ableger in Zeil, der wird, glaube ich, 1890 gegründet wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir haben einen Ableger dann noch in Schwarzenbach am Wald, im Frankenwald, der eine ganz andere Ursprungsgeschichte hat, aber dann eben seit 1927 auch dazu gehört. Und dann die eben Schwangen im Allgäu, wie auch in dem Film gezeigt worden ist. Ja, interessant ist vielleicht auch noch, die Erbe hatte dann auch einen jüdischen Direktor. Es gab auch, die Hauptaktionärsfamilie war auch eine jüdische Familie, die Familie Wolf. Und es ist anzunehmen, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber es ist anzunehmen, dass dann diese jüdische Familie auch 1938 eben arisiert wurde, das heißt von den Nationalsozialisten enteignet wurde. Wichtig für das Unternehmen war dann noch, dass ab Oktober 1943 hier dann auch Fremdindustrie angesiedelt wurde. Also das heißt, im Oktober 1943 sind ja sehr große Bombardierungen der Alliierten, haben Schweinfurt betroffen und Nürnberg. Und daraufhin sind drei Unternehmen etwa, die also für die Rüstungsindustrie gearbeitet haben, ausgegliedert worden oder ausgesiedelt worden, die sogenannte Nüral, also die Nürnberger Aluminiumwerke, und zwei Unternehmen aus Schweinfurt, und sind dann auf das Erbergelände mehr oder weniger zwangsweise dort angesiedelt worden. Und in diesem Zusammenhang wurden dann auch Zwangsarbeiter beschäftigt. Man muss von so einer Anzahl von etwa 600, 700, 800 insgesamt ausgehen. Das waren ganz verschiedene Nationalitäten, also vor allen Dingen Polinnen, also sogenannte Ostarbeiterinnen, dann auch relativ viele Italiener, Belgier, aber auch Ukrainerinnen waren relativ stark vertreten. Also die größten Gruppen waren meistens so 100 mit 120 Menschen da insgesamt eben vertreten. Wir haben jetzt im Sommer sind wir auch nach Italien gefahren und haben noch den letzten ehemaligen Zwangsarbeiter, der also noch lebt und den wir ausfindig gemacht haben, dann dort noch besucht, und eine andere Familie. wo eben auch ein Familienmitglied hier in Gaustadt gearbeitet hat, haben da Interviews gemacht, noch einige Dokumente mitgebracht. Da gab es auch so richtige Ausweise. Die waren so groß wie eine größere Briefmarke etwa aus Metall und innen war das Foto der Betroffenen. Und das waren Ausweise, die dann diese Zwangsarbeiter hatten. Das alles wollen wir zeigen in einer Ausstellung, die dann im April nächsten Jahres auf dem Gelände der Landesgartenschau gezeigt wird. Gut, um das jetzt ein bisschen abzukürzen. In den 50er Jahren, denke ich, ging es mit der Fabrik wieder ganz ordentlich nach oben. Das Ganze hat sich ganz gut entwickelt. Bis dann eben diese sogenannte Glöckler-Krise kam, also bis dieser Johannes oder Hans Nepomuk Glöckler, ja, Johannes heißt er offiziell, aber Martin Hans genannt, der hat ganz verschiedene Unternehmen aufgekauft. Und was er gemacht hat, war dann wohl, dass er das Gelände, also das Land, was er da auch aufgekauft hat, das hat er dann wieder belastet. Bei den Banken hat er sich wieder neues Geld geholt dafür und die Erbe hat ja sehr viel Land in Gaustadt besessen. Also es hieß ja immer, halb Gaustadt gehört der Erbe. Ja, und der Glöckler hat also dann dieses, was ihm dann in die Hände gefallen ist, dann wieder beliehen, hat er wieder neue Unternehmen sich zusammengekauft. Das Ganze ging dann eine Zeit lang gut, bis dann eben 1976 dann der Zusammenbruch erfolgte und dann der bayerische Staat auch eingegriffen hat, das Unternehmen noch gerettet hat. Aber ich würde sagen, es waren natürlich schon die Filetstücke einfach von den Grundstücken, die sind halt in dieser Zeit verloren gegangen. Und das heißt, die Substanz des Unternehmens war dann schon ein bisschen angegriffen. Was ich jetzt vergessen habe, ich glaube, so 1962 sind dann auch die ersten, damals, wie sie damals ja hießen, Gastarbeiter, also heute würden wir sagen Arbeitsmigranten, also Gastarbeiter gekommen. Also es ist im Grunde ein Phänomen, das sich durch die ganze Geschichte der Erba zieht, dass ja die Arbeitskräfte nie völlig hier aus der näheren Umgebung rekrutiert werden konnten, sondern man hat immer Arbeitskräfte von außerhalb gebraucht. Also es waren zuerst die Leute aus dem Frankenwald, die Webmeister, die man gebraucht hat. Später waren das dann Leute, die, was weiß ich, aus dem Steigerwald oder so gelaufen sind in die Fabrik. Später hat man sie dann mit Bussen gefahren. Es waren dann eben Zwangsarbeiter, es waren dann später sogenannte Vertriebene. Und es kamen dann eben auch so ab den 1960er Jahren die Arbeitsmigranten. Wir werden das sicherlich dann alles noch genauer erfahren. Dem Unternehmen ging es dann oder so in den 1980er Jahren dann eigentlich wieder relativ gut. Und für viele überraschend ist dann eben 1992, 1993 der Konkurs angemeldet werden. Also überraschend wohl auch deshalb, wie uns in vielen Gesprächen gesagt wurde, weil man wohl vorher noch relativ viele Innovationen getätigt hat. Also das heißt Maschinen gekauft hat, die dann aber später dann alle weiterverkauft wurden nach Tschechien, soviel ich weiß, und wohl auch nach Indien oder in diese Gegend etwa.